In der heutigen Podcast-Folge reden wir über brandschutztechnische und bauordnungsrechtliche Hintergründe von Abschottungssystemen, Achtung, in Holzbauteilen. Ein besonderes Thema. Dazu habe ich als Interviewgast eingeladen den Tim Neubacher. Er ist der Leiter Technik der SVT Brandschutz GmbH und damit mein adäquater Ansprechpartner für den heutigen Podcast. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interviewfolge habe ich ein besonderes Thema. Wir reden natürlich über Holzbauteile, habe ich schon gerade gesagt. Das Thema ist in Wirklichkeit die bauordnungsrechtliche Einordnung und Nachweisführung beim Einbau von Abschottungssystemen in Holzbauteilen, die nicht vom Anwendbarkeitsnachweis des Abschottungssystems erfasst sind. Worüber reden wir? Zum Beispiel Bauteile nach Musterholzbaurichtlinie mit zugelassener Zulassung oder nach MVVTB bzw. DIN 4102-4. Unser Fokus am heutigen Tag ist so das Thema Nachweisführung, Bauteile, wie und wer. Nachweisführung von Abschottungssystemen, wie und wer. Wir reden natürlich über den Bestand. Wir alle wissen, das ist der Altbau versus Neubau. Wo liegen da die Herausforderungen? Wie finde ich die passenden Abschottungssysteme? Ich sage erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Tim.
Ja, hallo Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Eine lange Anmoderation, um das Thema mal steigen wir doch gerade mal ein. Wenn wir über Abschottungssysteme in Holzbauteilen sprechen, wo liegt aus deiner Sicht aktuell das größte bauordnungsrechtliche Spannungsfeld?
Ja, das ist eine gute Frage. Abschottungssysteme an sich sind ja schon keine einfache Thematik für die am Bau Beteiligten. Und wenn es dann halt eben in die Richtung geht, wir haben halt Bauteile, die jetzt nicht unbedingt vom Anwendbarkeitsnachweis erstmal so erfasst sind, wie du es ja auch in deiner Einleitung schon gesagt hast, dann wird es relativ kompliziert. Und das Grundproblem, das Spannungsfeld liegt da in der Kommunikation aller am Bau Beteiligten. Also grundsätzlich würde ich da starken Fokus einmal, so wie du es ja auch schon gesagt hast, auf die Nachweisführung der Bauteile setzen. Ja, habe ich dort den entsprechenden Nachweis vorliegen versus dann eben, was sagt der Nachweis des Abschottungssystems, das ich einbauen möchte. Also ich habe da zwei rechtlich definierte Begriffe, die ich mir erstmal anschauen muss, im Detail verstehen muss, was erlauben die nicht. Welche weiterführenden Thematiken gibt es da bauordnungsrechtlich eben dann wie Forderungen aus der Musterholzbaurichtlinie oder Möglichkeiten, die da zum Abschotten aufgezeigt werden? Was sagt die MVVTB, also die Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, über die Nachweisführung von Holzbauteilen aus? Und dann den Bogen zu schlagen, ja, was sagt denn der Nachweis des Abschottungssystems? Also es ist im Kern, wenn man es ordentlich machen muss, halt sehr komplex. Und das ist die Spannung. Also da dahinter zu steigen und das gleichwertig zu betrachten, Informationen zu sammeln und die zusammenzuführen, ist sehr anspruchsvoll. Sowohl für planende als auch errichtende Personen stecken da viele Stolpersteine drin.
Okay, kannst du uns da mal kurz erläutern, warum Abschottungen in Holzbauteilen häufig nicht vom regulären Anwendbarkeitsnachweis, also ABP und ABG, überhaupt erfasst sind?
Naja, das hängt halt eben damit zusammen, es gibt bestimmte Prüfnormen für Abschottungssysteme. Das heißt, wenn ein Hersteller für Leitungsdurchführung in Abschottungssystemen prüfen möchte, gibt es eine Prüfnorm, eine europäische, früher auch dann eine nationale, aber heutzutage wird eigentlich eher auf die EN 1366-3 zurückgegriffen. Und da ist das Thema, welche Bauteile sind da drin definiert. Und das ist halt relativ umfangreich beschrieben für Massivbauteile, also Beton, Mauerwerk etc. und für leichte Trennwände. Es gibt dann für so Sonderbauarten, wie zum Beispiel eben leichte Trennwände mit Holzunterkonstruktion, so bestimmte Gleichwertigkeitsprüfungen, die ich mit LTW, mit Stahlunterkonstruktion machen kann. Aber da hört es dann auch schon auf. Und vor allen Dingen gerade dann national für uns in Deutschland die große Herausforderung eben, dass wir ja nicht nach ETA bauen, unsere Abschattungssysteme, sondern eben nach allgemeiner Bauartgenehmigung oder allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, je nachdem dann vom DIBT oder einer MPA ausgestellt, dass es dort nicht diese Normbauteile gibt für zum Beispiel eben Brettstapelholzdecke, Brettstapelwand, Wände, die zum Beispiel nach Musterholzbaurichtlinie errichtet sind, beziehungsweise Wände nach DIN 4102 oder einem eigenen Prüfzeugnis, die als letzte Lage zum Beispiel eine USB-Platte haben. Da gibt es nicht eben die für einen Massivbau, wo wir dann sagen können, in der Prüfnorm steht drin, prüf eine Decke, die muss den und den Beton haben, in der und der Rohdichte, der muss dann eben 150 mm stark sein, so und so ausgebildet mit der und der Bewährung, dann ist das ein F90-Bauteil, ein feuerbeständiges Bauteil. Und das gilt dann auch für alle anderen Massivbauteile, die in gleicher Art und Weise F90 sind als Decke. Und dafür gibt es kein eben äquivalentes Normbauteil, dass ich sagen kann, zum Beispiel, ich möchte jetzt CLT-Decke machen, also Brettstapelholz, und nehme mir jetzt diesen genormten Aufbau. Das prüfe ich mit meinem Schottsystem und dann kann ich das auf alle Hersteller von unterschiedlichen CLT-Bauteilen übertragen. Das ist ja das, was ein Normbauteil dir immer bringt als Vorteil. Du prüfst ein Bauteil und darfst das gemäß Normen und gemäß Anwendbarkeitsnachweis auf andere Bauteile übertragen. Und das fehlt da in dem Punkt. Also da ist auch das DIBT, das weiß ich, bemüht, auch mit den unterschiedlichen Herstellern, sowohl im Holzbaubereich, also was die Bauteile anbelangt, als auch die Abschottungssysteme, sind die bemüht, dort für die Zukunft Normbauteile festzusetzen. Aber du weißt, je größer das Gremium ist, unterschiedliche Bedarfe und unterschiedliche Befindlichkeiten, da auf einen Nenner zu kommen, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Also von daher kann man davon ausgehen, dass es eigentlich immer erstmal eine Abweichung ist, weil selbst wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe mit dem einen Hersteller geprüft, die und die Decke in der und der Bauart, dann könnte ich mir das, wenn ich das möchte und die Kosten nicht scheue, das natürlich in meine ABG eintragen lassen von meinem Schottsystem. Aber dann gilt das halt auch wieder nur für dieses spezifische Bauteil von dem und dem Hersteller in der und der Konfiguration. Alles andere ist dann auch wieder eine Abweichung. Ne? Also um diese Abweichungsthematik komme ich auch auf kurze Sicht nicht drum rum. Deswegen auch wieder der Bogen zu der ersten Frage. Es ist halt komplex.
Mhm. Nehmen wir uns da mal genauer mit. Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang die Musterholzbaurichtlinie, die MVVTB und die DIN 4102-4?
Genau, also das sind natürlich so die Rahmenbedingungen, die ich habe, die zum einen die Nachweisführung des Bauteils bedingen, also gerade die 4102 Teil 4 und die MVVTB, aber auch in Teilen die Musterholzbaurichtlinie, die geben mir für mein Bauteil erstmal bestimmte Beschreibungen vor, wie Holztafelbauweise ist ein gutes Beispiel. Welche Maße, aus welchem Holz müssen die Ständer und die Riegel haben? Welchen Abstand dürfen die haben? Wie muss die Dämmung in der Wand sein? Muss da eine Dämmung drin sein? Kann es auch ohne Dämmung sein? Welche Platten sind zulässig? Also reicht eine einfache GK-Platte? Muss es eine GKF-Platte sein? Darf ich eine USB-Platte mit drin haben? Darf das eine innere Lage sein, eine äußere Lage? Und das ist so ein bisschen außerhalb von Prüfzeugnissen, die ja auch dann eben als Anwendbarkeitsnachweis gelten, gibt es ein großes Konglomerat an Regelungen, die mir schon erlauben, dass ich nach Normen Bauteile errichte und dann dementsprechend auch meine Übereinstimmungserklärung ausstelle.
Mhm. Der Knackpunkt ist also oft nicht das Abschottungssystem selbst, sondern das Bauteil. Welche Nachweise müssen für das Holzbauteil vorliegen, damit eine Bewertung überhaupt möglich ist, gell?
Ja, also das ist eine super Frage, weil ich kenne es aus meiner beruflichen Vergangenheit so. Ich war mehrere Jahre Leiter des technischen Supports bei Flamro, also eben für Anfragen von Kunden, von Baubeteiligten zuständig für abweichende Ausführungen bis hin zu Stellungnahmen zu sowas. Und da muss man ganz klar sagen, 80% der Fälle scheitern schon eben an der Nachweisführung des Bauteils, ne? Also da muss es sich so überlegen, die Spielregeln sind ja klar beschrieben. Ich habe für Schottsysteme brauche ich ein Prüfzeugnis oder eine Bauartgenehmigung. Und Gleiches brauche ich natürlich auch für die Bauteile. Da ist es ganz wichtig zu wissen, ich kann zum Beispiel eine Holztafelbauwand oder eine Holztafelbauweise nach ABP haben. Ich kann sie aber auch nach 4102 bauen. So, das muss sich aber irgendwo dokumentieren. Das ist halt wichtig, dabei zu wissen. So, und wenn ich da jetzt eben diesen schriftlichen Teil nicht vorlegen kann, sondern das dann wieder so losgeht, der Architekt hat gesagt, die Wand hat F30, naja, dann fängt es schon an. Da muss man Nachfragen stellen und die werden dann oft nicht zufriedenstellend beantwortet. Und so beginnt so eine Abwärtsspirale der Nachweisführung.
Warum stellt denn der Einbau eines geregelten Abschottungssystems in ein Holzbauteil in der Regel zunächst eine Abweichung vom Anwendbarkeitsnachweis überhaupt dar?
Naja, das ist halt genau das Thema, was wir schon besprochen haben. Du hast in der Zulassung vom Abschottungssystem exakt beschrieben, in welche Bauteile darf ich denn überhaupt einbauen. Und da fehlen halt eben diese Bauteile, was nicht heißt, dass es nicht möglich ist. Auch die Zulassungsinhaber von Abschottungssystemen haben da natürlich auch weiterführende Nachweise, die sie zum Beispiel in orientierenden Brandprüfungen machen für ihre Systeme nach europäisch-technischer Bewertung, also ETA-Systeme für den europäischen Markt und da dann halt eben durchaus weiterführende Prüfergebnisse haben, die sie aber halt eben nicht ihrer ABG zuführen können, weil wieder Thema Normbauteil fehlt und so weiter. Und deswegen ist man da eben immer erstmal bei dem Thema der Abweichung, weil es halt eben erstmal nicht zu dem passt, was ist strikt in der ABG beschrieben. Und dann musste ich gucken, okay, wie kann ich mich da jetzt rantasten vernünftig.
Und wann sprechen wir aus deiner Sicht von einer nicht wesentlichen Abweichung und wann wird es kritisch?
Naja, also das ist eine ganz schwierige Geschichte, auf die man sich da so einlässt, wenn man da der Meinung ist, man kann das immer vollumfänglich, schlussendlich und indiskutabel beantworten. Das gibt es nicht beim Thema nicht wesentliche Abweichung. Das ist immer eine Ansichtssache. Da kann ich auch immer nur wieder dafür plädieren. Das Thema werden wir sicherlich auch noch mal aufgreifen, Nachweisführung und Dokumentation des Ganzen, weil damit fängt es halt an. Und ganz oft scheitert eben, sag ich mal, das Bewerten der Abweichung schon daran, dass eben der Nachweis der Bauteile nicht ganz klar ist. Und das ist auch so eine Besonderheit, die mir halt über die letzten Jahre aufgefallen ist. Nun bin ich halt vorher auf Seiten eines Herstellers gewesen, mittlerweile jetzt schon wieder eine Weile auch auf Seiten des Errichters. Und was mir da immer nicht so ganz klar ist, weil ich bin kein Fachplaner, kein Architekt, aber wie geht das, dass wenn jemand jetzt, den ich beauftragen möchte, einen Schott dort einzubauen, mir die Frage stellt, wo ist der Nachweis des Bauteils, dass ich dann über mehrere Wochen nicht dazu in der Lage bin, so einen entsprechenden bauordnungsrechtlichen Nachweis vorzulegen, den ich doch eigentlich auch für meine Baugenehmigung brauche. Also ich bin da auch kein Fachanwalt für Baurecht und wie gesagt kein Architekt und Fachplaner, aber mir ist das immer wieder ein Rätsel, wie dann halt eben solche Sachen zustande kommt und dann auch schlussendlich in mehr als der Hälfte der Fälle, würde ich jetzt mal so abgeschätzt sagen, dieser Nachweis niemals auftaucht. Der wirklich konkret eben belegt, hier, ich habe meine Wand nach zum Beispiel eben 4102 Teil 4 errichtet, weil ich habe das und das und das und das so gemacht, ne, mit Ständer und so weiter, habe vielleicht noch eine nette Zeichnung dazu angefertigt, Unterschrift, Ingenieurbüro Meister, hier bla bla bla, Kraft meiner Wassersuppe, stehe ich dafür gerade, dass das passt. Das ist mir unerklärlich, wie das geht. Ne? Also das ist schon so der erste Punkt, wo ich immer vorsichtig wäre als Errichter, wenn ich diese Grundlage nicht habe. Man muss dann eben schauen, okay, Man kann natürlich auch den Bauablauf nicht bis zur Unendlichkeit aufhalten. Da muss man halt eben bestimmte Rahmenbedingungen voraussetzen und die als Bauseits positiv geprüft dann eben bestimmen. Das wäre so, sag ich mal, die eine Möglichkeit, was erstmal das Vorliegen einer unkritischen Abweichung, würde ich jetzt mal sagen, weil dieses mit dem nicht wesentlich und wesentlich ist halt eben leider nicht genau definiert, auch wenn wir in Deutschland sonst alles ganz genau geregelt haben. Aber das ist ja irgendwo nicht, ja, sag ich mal, schlussendlich bestimmt. Ich würde es immer so sagen, solange ich mit meiner abweichenden Art nachweisen kann, dass in gleicher Art und Weise der Raumabschluss und das Temperaturübertragungskriterium erfüllt wird. Und da ist halt eben auch der Fokus. Ich muss es irgendwie nachweisen können, ne? Also ich muss plausibel anhand von vergleichbaren Ergebnissen, Erkenntnissen, wie auch immer ich die dann führe, belegen können für einen unbeteiligten Dritten, dass es sich dabei um eine vergleichbare Ausführung handelt und eben diese zentralen Schutzziele weiter erfüllt werden. Und da kommen dann für den Errichter, und das kann ich da auch nur jedem ans Herz legen, der irgendwie mit der Errichtung sowohl auf planender als auch auf ausführender Seite zu tun hat, sich an den Hersteller des Abschottungssystems zu wenden. Also zum Beispiel eben Flamro, Hilti. Ich habe jetzt gerade heute Morgen gesehen auf LinkedIn, hatte Wirth jetzt vor einer Woche veröffentlicht, neues Brandschutzleitfaden zum Thema Holzbau, wo die alle ihre möglichen Systeme da drin beschreiben. Da sind auch Fugen drin beschrieben und sowas Ähnliches gibt es in ja gleicher Ausführung auch von Flamro, von Hilti und so weiter. Und das gilt jetzt nicht nur bei Holzbauteilen, das gilt auch generell bei diesem Thema. Bin ich mir unsicher mit einer Abweichung, dann frage ich diejenigen, die die Prüferfahrung besitzen. Und dann kann man halt sich eben hoffentlich dann darauf verlassen, was ich jetzt, sage ich mal, zum Beispiel, ich kenne es halt aus meiner beruflichen Erfahrung bei Flamro, die wir das gemacht haben. Flamro hat eben zum Beispiel in Holzbauteilen CLT-Wand und CLT-Decke nachgeprüft. Die haben Edler-Nachweise für Holztafelbauweise Wände. Und wenn dann der Hersteller sagt, okay, du hast jetzt zum Beispiel hier auf der Baustelle CLT-Decke in der und der Bauart, der Nachweis liegt vor, die ist auf 30 Minuten bemessen, ist so und so dick, die ist mit den und den Klebern ausgeführt. Da kommt es ja dann nachher auf ganz tolle Details an, wie zum Beispiel, wie ist die Abmessung der einzelnen Laminierungsschichten? Ne? Also ist das 20, 40, 20, 40, 20 oder ist das 20, 40, 40, 40, 20? Ja. Das ist, wenn du da richtig ins Detail gehst, kann man sich einen ganzen Tag nur in der Nachweisführung des Bauteils hinsichtlich der Vergleichbarkeit verlieren. Aber es muss ja immer praktisch orientiert sein. Und daher würde ich diese Verantwortung immer in die Hände des Zulassungsinhabers legen. Die kennen A, ihre Systeme und haben B, eben weiterführende Prüfnachweise, die auch öffentlich aus bestimmten Gründen nicht verfügbar sind, weil sie halt eben zum Beispiel weiterführende Prüfergebnisse für ETA-Systeme darstellen. Und an die würde ich mich wenden, weil ganz ehrlich, hätte ich nicht die Expertise, die ich über die letzten Jahre und das Jahrzehnt gesammelt habe, würde ich mir das doch auch nicht zutrauen als normaler Errichter von Brandschutzdienstleistungen. Ich kann erkennen, okay, sage ich mal, sind Abstandsunterschreitungen vorhanden und hatte ich das vielleicht schon mal auf einer anderen Baustelle und wie hat da der Hersteller reagiert? Aber auch da ist es wieder eben Zulassungsinhaber. Frag die, die werden dir schon sagen, was geht und was nicht geht und ob du gegebenenfalls Zusatzmaßnahmen brauchst, ne? Kritisch wird es immer dann, aus meiner Sicht, wenn man auf Grundlage von mangelnden Informationen einfach anfängt zu bauen. Weil das ist das Schlimmste, was du als Errichter machen kannst, erst was einzubauen und danach zu fragen, ob das denn jetzt richtig war. Weil da geh mal davon aus, gerade im Holzbau, die Wahrscheinlichkeit, dass du das doppelt machst oder extra Arbeit reinstecken musst, die liegt bei annähernd 100%. Es sei denn, du hast es schon ein paar Mal gemacht und kennst die Spielregeln schon von Hersteller Flamro oder von Hersteller Hilti, Wirth etc., wie es da alle so gibt, dann ja, kommt man da vielleicht mit einem blauen Auge davon. Aber es kommt halt eben auf die Feinheiten an, ne? Und solange man die Ruhe bewahrt und die Dokumentationsgrundlage abfragt und dann auf Grundlage von Fakten entscheidet, was man ausführt, dann hat man relativ gute Chancen, weil die meisten Hersteller sind da heutzutage gut aufgestellt, was Holzbauteile angeht. Das geht ja dann bis in den Bereich von Modulbau, Hybridbauteile, also Beton und CLT, gerade im Deckenbereich wird das immer beliebter. Dann findet sich da eine Lösung. Aber wenn du schon gebaut hast, dann das ist der Fall, wo es fast immer kritisch wird, weil du dann irgendwas gemacht hast, was wahrscheinlich nicht so ist, wie sich der Hersteller ursprünglich gedacht hat, beziehungsweise dir es empfohlen hätte.
Du, lass uns nochmal zurückkommen auf die Abweichung.
Ja.
Hast du da ein Thema, hast du da einen Fall? Wer trägt denn dann die Verantwortung für die Bewertung der Abweichung? Der Fachplaner Brandschutz, der Bauleiter oder am Ende doch der Errichter?
Also schlussendlich muss man sagen, es ist immer der am Ende der Nahrungskette steht. Und das ist nun mal der Errichter. Der macht das Schild da an die. Ja, die letzten beißen die Hunde. Ne? Also der macht da das Schild dran, der stellt die Übereinstimmungserklärung aus. Und die wir dann eben durch die Musterbauordnung wissen. Sobald du die Übereinstimmungserklärung ausgestellt hast, egal ob du dir vorher dessen bewusst warst, dass es sich um eine Abweichung handelt oder nicht, hast du erstmal bestätigt, dass es sich um eine nicht wesentliche Abweichung handelt. Ne, das ist so ein bisschen Logik aus der Musterbauordnung, die leider halt nicht sehr errichterfreundlich ist, wenn man uninformiert an die Sache rangeht. Wenn du um das Thema weißt und die Brisanz dieser Regelung kennst und gut vorbereitet da reingehst, dann kann man das auch für seinen Vorteil nutzen. Nichtsdestotrotz trifft natürlich auch die Planenden und auch die Bauleitenden da eine gewisse Verantwortung, weil wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Errichter wie uns SVT Brandschutz zu tun hast, die wissen, was sie tun und die wissen, okay, Holzbauteil, kritisches Thema, müssen wir gucken, dass wir unseren Laden sauber halten. Naja, was machen wir dann? Wir fragen dich als Auftraggeber zweimal vielleicht auch ein drittes Mal, gib uns mal bitte den Nachweis. So. Und wenn dann immer irgendwie, ich sag mal, die versuchen sich zum Beispiel mit der Übersendung des Brandschutzkonzeptes aus der Affäre zu ziehen. Ja, was steht da drin? Da steht drin, die Wände und Decken sind feuerhemmend auszubilden. Da steht noch nicht mal was von Holzbau wahrscheinlich drin. So. Das ist kein Nachweis. So. Und wenn der andere Nachweis nicht vorgelegt werden kann und wie gesagt, hatte ich ja auf eine vorherige Frage schon beantwortet, wir wollen ja auch den Bauablauf nicht zu sehr verzögern. Ja, was machen wir dann? Dann schreiben wir eben eine Stellungnahme zum Beispiel oder wir lassen halt eben den Hersteller eine Stellungnahme schreiben, wo dann drin steht, die Decke ist so und so der Aufbau, ne? Bauseits positiv geprüft vorausgesetzt, dass es eben einen Nachweis dafür gibt hinsichtlich Raumabschluss, Tragfähigkeit und Temperaturübertragung nach den nationalen Regelungen. Irgendwie sowas würden wir dann da halt eben formulieren, damit wir uns zumindest in Verbindung zum Beispiel mit einem entsprechenden Mailverlauf absichern, dass wir sagen, bitte hier, liebe Auftraggebenden, wir haben euch darauf hingewiesen, ihr konntet uns nach mehrfacher Nachfrage den Nachweis nicht liefern. Wir führen euch das gerne aus, aber wir weisen darauf hin, wir hätten es gebraucht. Wir setzen jetzt bestimmte Randbedingungen voraus, die wir annehmen, weil das wäre ja eure Obliegenheit gewesen, dies sowieso im Voraus schon sicherzustellen. Ihr könnt es jetzt nicht nachweisen, also setzen wir das voraus, dass ihr es getan habt. Irgendwie habt ihr ja eine Baugenehmigung erhalten. Das schwingt ja da auch immer so ein bisschen mit. Und dann kannst du dann auch ausführen. So. Und dann hast du natürlich als Errichter auch die Verantwortung für die Errichtung der Abschottung und dass das Bauteil so und so ist. Kommt dann irgendwann raus, dass das Bauteil das nicht kann, dann hast du als Errichter zumindest immer die Möglichkeit zu sagen, naja, ich habe es ja in der Form vorgegeben, wie es sein sollte. Ich habe das auch dokumentiert. Hier habe ich den Mailverlauf, hier habe ich die Anlage zu meiner Übereinstimmungserklärung, eine Stellungnahme vom Zulassungsinhaber. Da ist das alles auch genauso beschrieben. Und dann würde ich dann halt eher den Hauptteil der Verantwortung bei Architekten, Planern, Bauüberwachung etc. sehen. Ne? Weil du wurdest mehrfach darauf hingewiesen, warum auch immer kannst du die Dokumentation dafür nicht auftreiben, wird dann schwierig. Also da sitzen alle so ein bisschen gut. Und das gilt nicht nur für dieses Thema, das gilt eigentlich für jegliches Thema rund um Errichtung von Abschottung, weil das sind Laborbedingungen, die in der ABG beschrieben sind. Du hast eigentlich zu 90% ist immer eine Abweichung irgendwie mit dabei. Ob das schwerwiegend ist oder leicht, das ist dann eine andere Frage. Aber das Grundthema ist Kommunikation. Ne? Also die Leute müssen miteinander reden. Der Errichter muss auch wissen natürlich, was er für Fragen stellen muss. Aber auch auf der Auftraggeberseite solche Fragen auch gehört werden. Mhm. Ne? Und dann halt eben auch entsprechend mit der gewissen Priorität behandelt werden. Mhm. Weil ich meine, du bist ja auch viel auf LinkedIn unterwegs und auch so im täglichen Leben im Brandschutzbereich. Und dieses Thema Brandschutz darf halt eben keine, sag ich mal, Abnahmeleistung sein, die zum Schluss nochmal eben fix so hingeklatscht wird. Das muss von Anfang an mitgedacht werden. Das ist ein ganz komplexes Thema, was halt einfach wirklich viel Geld spart, wenn es mitgedacht ist. Mhm. Und glaub mir, ich habe schon so viele Fälle gesehen von Sachen im Holzbaubereich, wo du dir denkst, warum? Also hättet ihr vorher mal 2 Minuten mehr über Brandschutz und Auslegung und Öffnungen und diese ganzen Sachen nachgedacht, da hättet ihr euch jetzt hier vielleicht 20, 40, 50.000 Euro gespart, weil mhm. jetzt geht hier halt eben die große Hafenrundfahrt los, weil jetzt müssen wir anfangen, hier Leibungen zu bekleiden und Vorschotts zu bauen und vielleicht müssen die Kabel nochmal komplett verlegt werden, weil die Leute haben halt die tolle Idee, in der Tragkonstruktion von der Holzbalkendecke bzw. eine CLT-Decke mit Holzunterkonstruktion da halt die Öffnung reinzumachen, weil da kommt eine Wand da drunter und dann gehen die aber nicht durch die Wand mit dem Schott, sondern gehen halt eben durch die Tragkonstruktion, also die Holzbalkenkonstruktion der CLT-Decke, die da drunter ist. Naja, es hätte so einfach sein können. Jetzt wird es halt kompliziert, was bis dahin dann vielleicht sogar führen kann, ich muss das alles zurückbauen. So. Und das ist natürlich auch das, was immer keiner gerne hören möchte. Da muss man auch gerade als Errichter, das merke ich auch immer wieder, dann, man darf nicht durch jeden Reifen springen, der einem hingehalten wird. Mhm. Das ist halt leider einfach so. Dafür gibt es ja diese bauordnungsrechtlichen Regeln und Bestimmungen, dass man sich auch darauf berufen kann. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also natürlich ist es immer im Einvernehmen und alle sollten daran interessiert sein, den Bauablauf voranzutreiben, was aber nicht heißt, dass man sich da also gerade als Errichter in ungewisses Fahrwasser begibt, würde ich es mal jetzt so. Ne? Also von daher nochmal auf die Ursprungsfrage hinaus. Es sind alle mit im Boot, aber der Steuermann ist eigentlich der Errichter. Also du, schlussendlich wird, solange du deine Dokumentation und das alles nicht wirklich 100% auf Zack hast, wird die Schuld bei dir landen.
Ich fand den Einwand gut oder den Hinweis, das Thema Kommunikation. Und wenn die nicht funktioniert, schreib dich gesund, ja. Frag einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal nach und dann, Leute, ich habe euch nachgefragt. Ich gehe davon aus, dass, weil das ist das Häufigste, aber ich weiß es nicht, ja. Und wenn, ich bin nicht schuld.
Ja, genau. Das fängt mit solchen einfachen Sachen an, wie beim Baustellentermin oder bei der Baubesprechung ein Protokoll zu führen. Werden da solche Themen besprochen für ein Protokoll, schickt das im Nachgang an die Baubeteiligten, die Teilnehmer dieser Begehung oder des Baustellentermins generell waren, schickt das rum und leg es dir ab. Weil diese ganzen mündlichen Sachen, das interessiert nachher keinen mehr. Der macht nachher Ruhestand auf Honolulu und du stehst da und sagst, Herr Richter, aber der hat gesagt, das interessiert dir. Aber wenn du das eben irgendwo mal hingeschrieben hast und die hast auch bestätigen lassen, dann ist das schon eine ganz andere Thematik. Also ne, muss man ein bisschen clever sein. Macht auch natürlich mehr Arbeit, ja.
Der alte Spruch, wer schreibt, der bleibt, ist zwar, hat einen Bart bis zum...
Ja. Aber nein, er ist wahr. Absolut zutreffend, ja.
Lass uns nochmal über die Bauteilqualität reden. Sag mal, welche typischen Fehler siehst du denn bei der Beurteilung jetzt dieser Bauteilqualität im Zusammenhang mit den Abschottungen?
Ja, also da vor allen Dingen halt eben auch wieder das Thema mit den Nachweisen, dass unzureichende Nachweise da zu leichtfertigen Aufsagen auf Seiten der Auftraggeber führen. Dieses typische, ja, du fragst halt eben zum Beispiel einen Nachweis an bei deinem Auftraggeber und der schickt dir eine Zeichnung. So, und dann steht da drin vielleicht der Aufbau der Decke, vielleicht sogar der Feuerwiderstand, aber nicht wonach. Und dann diskutierst du da erstmal 2 Wochen mit denen, wo du sagst, naja, es ist schön, aber der, der den Plan gezeichnet hat oder die Person, die das alles so festgelegt hat, die muss doch auch wissen, also du kannst ja nicht einfach an den Bauteil ranschreiben, dass es Feuer hemmt. Ja, auf Grundlage von, ne, nachgewiesen durch, weil wieder, ne, das Thema vom Anfang, der und der Aufbau, die und die Platten, der und der Ständerabstand oder eben bei einer Vollholzdecke, hier ist die ETA, da ist die Berechnung, das fehlt dann halt, ne? Und da musst du halt eben gucken, ja, wie komme ich da mit denen überein, dass du genau bist. Also das ist so ein bisschen, es wird so, ich habe manchmal das Gefühl, aber es ist nur eine Gefühlssache, dass das Thema nicht so ganz durchdrungen wird und ernst genommen wird. So, das ist so, ja, das haben wir schon immer so gemacht, ne? So diese typischen auch, kennst Mega du vielleicht Moment, auch das ja. Thema, diese typischen Dachgeschossausbauten, wo sich dann die Gebäudeklasse durchändert, ne? Dass du von GK3 auf GK4 kommst oder von 2 auf 3, und dann willst du dich über Abschottung unterhalten und dann kriegst du irgendwas in der, nö, das ist ja viel zu kompliziert. Wir haben das schon immer so und so gemacht. Ja, dann habt ihr es schon immer falsch gemacht.
Richtig.
Also ja. das ändert ja nichts daran. Und das muss man dann auch mal ganz klar so sagen. Ja, also gerade eben so dieses Thema Bauteilbeurteilung, ganz klar Fokus auf Dokumente. Dokumente und es gibt ja auch genug Möglichkeiten. Ne? Also ich sag mal, wenn ich so eine CLT-Decke habe und die kommt von einem Hersteller aus Europa, die haben eine ETA dafür, dann sagt mir doch die MVVTB, hey, klasse, dass du das alles hast. Machst du hier noch eben diese Eurocode-Berechnung? Machst du hier, das ist eine halbe Seite Nachweisführung, Stefan. Das ist wirklich nicht, wenn man, sag ich mal, studiert hat, Ingenieur ist in dem Bereich, fällt einem sowas leicht. Unterschrift drunter, zack, ich stehe dafür gerade, dass das genau so ist. Hat das auf die ETA bezogen, hier MVVTB sagt so, oder ich mache eine Bekleidung dran nach Musterholzbaurichtlinie. Ja, aber dann muss ich auch mal wenigstens beschreiben, was ist das für eine Platte, wie dick ist die, in welchem Abstand wird die befestigt. Ich habe mich an die Musterholzbaurichtlinie gehalten, Unterschrift drunter, fertig. Mehr ist das nicht. Es muss nur jemand machen. So. Was ja nicht im, heißt, dass es nie jemand gemacht hat, aber wo ist das dann? Das ist das, was mich ganz oft frage. Also, ihr habt irgendwie eine Baugenehmigung bekommen. Das hat irgendjemand auch ja irgendwie geprüft. Also diese Nachweise müssen irgendwo existieren. Aber warum könnt ihr jetzt dem Errichter des Abschottungssystems, von dem ihr das ja auch verlangt, dass er sowas betrachtet, weil er ist ja eine Fachfirma, warum könnt ihr dem das nicht vorlegen? Also das ist da merkwürdig manchmal so ein bisschen.
Du, ja. Bringen wir erstmal auf den Punkt. Was muss denn dokumentationstechnisch genau vorliegen, um den Einbau als nicht wesentliche Abweichung nachvollziehbar und prüffähig zu begründen?
Ja, also ganz klar würde ich sagen, in schriftlicher Form, wie auch immer, haben wir jetzt sicher schon in blumenstraußartiger Varianz beschrieben, eine Nachweisführung für das Bauteil. Ne? Welche Art von Bauteil auch immer, da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Arten von Bauteilen und so können auch eben die vielfältigen Nachweise aussehen. Aber das sollte zumindest irgendwie vorliegen. Das ist die Grundlage. Weil nur dann kann ich ja als Errichter bewerten, ist das ein Bauteil, in das ich einbauen kann. Und da wir ja schon festgestellt haben, dass es für den Errichter relativ schwierig ist, das zu bewerten, werde ich in den meisten Fällen einen Zulassungsinhaber für das Abschottungssystem befragen. Der wird mir dann weiterhelfen, wird aber auch wieder die Frage nach dem Nachweis des Bauteils stellen. Das möchte der eher gerne wissen, wenn er gucken soll, was er so an weiterführenden Ergebnissen, Erfahrungswerte hat, will der das auch wissen. Und wenn das nicht vorliegt, so wie ich schon gesagt habe, dann muss man halt eben bestimmte Rahmenbedingungen voraussetzen, die man auch dokumentiert, durch eben eine Stellungnahme vom Zulassungsinhaber des Abschottungssystems beziehungsweise durch den entsprechenden Mailverkehr mit der Auftraggeberseite. Und dann würde ich immer gucken, es empfiehlt sich immer eine Fotodokumentation. Also gerade bei Abschottung im Holzbau vorher, nachher, dass ich zumindest sehen kann, okay, wie war die Öffnung vorher beschaffen? Was habe ich jetzt für ein Schottsystem eingebaut? Ein entsprechendes Schild und dann natürlich eine Übereinstimmungserklärung, die ich brauche. Und da doch bitte als Anlage dazu entweder den entsprechenden Mailverlauf, dass mir der Auftraggeber eben einen entsprechenden Nachweis des Bauteils nicht zur Verfügung stellen könnte und ich setze das und das voraus. Oder eben in der Stellungnahme beschrieben durch den Zulassungsinhaber des Abschottungssystems, ne, mit Bezugnahme auf das Bauteil nach ETA so und so, mit ingenieursmäßiger Beurteilung von diesem Ingenieurbüro oder jenem und dann entsprechender beschrieben. Das machen eigentlich die großen Hersteller, Zulassungsinhaber von Schottsystemen relativ identisch, wie das dann mit Bezugnahme ist. Und das packe ich auf jeden Fall auch als Anlage dann meiner Übereinstimmungserklärung bei. Dann habe ich ein relativ gutes Paket. Ne? Also zumindest, ich habe vorher geprüft, ist der Nachweis da? Und auch der sollte in der Baudokumentation dann eben entsprechend auf Auftraggeberseite abgelegt sein, weil das werden die Sachen sein, die auch die Prüfsachverständigen nachher sehen wollen, gerade wieder in der Kombination der Betrachtung Schottsystem und Bauteil. Für mich als Errichter zur Absicherung würde ich immer Vorher-Nachher-Foto davon machen und eine Übereinstimmungserklärung mit einer entsprechenden Stellungnahme dazu. Dann hält man seinen Laden eigentlich relativ sauber. Dann hat man eine gute, nachvollziehbare Doku, weil du wirst das kennen. Das ist vielleicht heute okay. In 3 Jahren wird das Haus verkauft. Neuer Eigentümer, neue Gutachter. Ist natürlich auch immer eine Frage, ne, welche Mängel findet man, weil man möchte ja auch nur das bezahlen, was man natürlich schlussendlich bekommt als Käuferpartei. Da ist Brandschutz immer auch ganz stark im Fokus, ne, als Mängel. Und wenn ich da nicht transparent und nachvollziehbar solche Spezialausführungen als Abweichung dokumentiert habe, komme ich schnell in Erklärungsnot. Ne? Auch wenn das heute vielleicht so unter den gerade vorhandenen Baubeteiligten okay ist, in 3 Jahren kann das schon wieder ganz anders aussehen. Und das sind so die Pfeiler, da würde ich immer im Holzbau, aber auch in anderen Sonderbauteilen immer meine Nachweisführung den Fokus drauf legen. Also wirklich der Nachweis, beziehungsweise wenn ich den nicht habe, die Dokumentation des Nichtvorliegens des Nachweises und entsprechende Voraussetzungen. Das ist die eine Säule und die andere Säule ist, was habe ich gebaut? Vorher-Nachher-Foto, Übereinstimmungserklärung, ordentliches Schild und eine Stellungnahme als Anlage zu UI. Da bin ich eigentlich gut dabei.
Mhm. Und sag mal, welche Rolle spielen dann diese gutachterliche Stellungnahmen oder brandschutztechnische Bewertung? Und wann sind sie aus deiner Sicht zwingend erforderlich?
Also das kann ein gutes Hilfsmittel sein. Gerade so diese gutachterlichen Stellungnahmen kenne ich jetzt zum Beispiel von Herstellern im Plattenbereich wie Rigips oder Promat, aber auch eben zum Beispiel bei Hilti in Bezug auf die Holzbauteile bieten die eine gute Unterstützung, weil die natürlich eben genau das machen, was ich vorhin schon angeführt hatte. Die Hersteller haben ihre Prüferfahrung, offizielle Brandprüfung an MPAs gemacht oder auch im europäischen Ausland. Und diese Prüfberichte werden dann in der Regel durch einen Gutachter zusammengefasst, aufbereitet, mit entsprechenden Zeichnungen hinterlegt und so weiter und so fort. Also bilden, sag ich mal, ein gutes Begleitmaterial zu so einer brandschutztechnischen Abweichung in Bezug auf ein Abschottungssystem und können je nachdem, wie so der Kontakt auf der Baustelle ist mit den am Bau Beteiligten, auch für mich als Errichter, vielleicht den Schritt einsparen, dass ich Kontakt zum Zulassungsinhaber aufnehmen muss. Also, ne, also können kann man das natürlich immer. Und was auch nicht heißt, weil Gutachten sind nun mal erstmal keine Anwendbarkeitsnachweise. Das sind halt eben nur ABPs oder ABGs, was nicht heißt, dass man die nicht trotzdem benutzen kann. Aber auch da ist wieder der Fakt, dort wird etwas beschrieben, was von meiner Zulassung des Schottsystems abweicht. Also auch das ist unter Umständen wieder erklärungsbedürftig, was dann häufig wieder zu dem Fall führt, dass ich doch wieder eine Stellungnahme vom Zulassungsinhaber brauche, obwohl ich eigentlich ein relativ selbsterklärendes, mehrseitiges Dokument mit Erläuterungen, Nachweisen von Prüfberichten, Zeichnungen etc. habe, die aber nicht schlussendlich sagen, ja, Stempel drunter, das entspricht der Zulassung, weil das ist es ja nicht. Es ist eine Erweiterung des Anwendungsumfangs, der aber nicht unmittelbar von dieser Zulassung erfasst ist. Das ist so eine auch wieder Geschmackssache. Ich sag mal, wer viel mit solchen Sachen arbeitet und damit zu tun hat, auch gerade dann, ich sehe es ja oft aus Errichtersicht, also dann eher auf Seiten der Auftraggeber, die da sattelfest sind im Thema Brandschutz, die kennen das. Die sagen, ach, guck mal hier, ja klar, habe ich ein Gutachten von dem und dem Zulassungsinhaber. Super, übergib mir das, das packen wir in die Baudokumentation zu den entsprechenden Schottsystemen. ÜE kannst du sonst gerne auch als Anlage, das würde ich sowieso dann auch immer machen, als weiterführende Erläuterung zu meiner Übereinstimmungserklärung, was ich mir da tatsächlich bei gedacht habe als Errichter, beipacken. Und dann passt das oftmals. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die sagen, eben genau das. Ja, aber es steht nicht in der ABG. Es ist toll erläutert und ich schätze auch die Person, die dieses Gutachten ausgestellt hat, aber ich möchte da trotzdem meine Stellungnahme vom Zulassungsinhaber zu haben. Dann ist es halt auch so. Ne? Also das kann ein gutes unterstützendes Mittel sein. Ich sollte mich aber schlussendlich nicht darauf verlassen. Meine Herangehensweise aus Sicht des Errichters wäre immer, auch wieder im schriftlichen Bereich nachzufragen. Hier, ich habe das und das, ich habe mir das so und so gedacht, so und so möchte ich gerne ausführen, weil das Bauteil ist so und so. Reicht euch dieses Gutachten aus? Ja oder nein? Bitte mitteilen. Wenn nein, kein Problem, gehe ich zum Zulassungsinhaber, müssen die mir halt eine Stellungnahme dafür ausstellen. Also auch da wieder sich nicht nur darauf verlassen, weil das kommt halt immer wieder vor, ne, so mit. Man kennt das so mit bestimmten Konstruktionsdetails von großen Herstellern im Bereich vom Brandschutz oder eben Gutachten. Die werden halt wie Anwendbarkeitsnachweise benutzt, wo auch mal aus meiner Sicht nichts dagegen spricht. Aber rechtlich ist es halt so, und darauf kommt es ja schlussendlich immer wieder leider an, sind das Erweiterungen des Anwendbarkeitsnachweises von einem ABP oder ABG, das ist da drin nicht beschrieben, also Abweichung. Egal wie gut das Gutachten oder eine weiterführende brandschutztechnische Bewertung oder sonst irgendwas ist. Also zumindest wieder Thema Kommunikation. Fragen, reicht euch das? Ja, okay, cool, packe ich bei mir bei meiner Baudoku dabei. Habe ich alles abgelegt. Wir waren uns einig, dass es reicht. Reicht es nicht, dann auch gut. Ist wieder ein bisschen mehr Aufwand. Hole ich mir halt eine Stellungnahme dazu.
Du, Tims. Richtig viel am Malochen, am Arbeiten ist man nicht. Man ist nur am Dokumentieren, scheint mir, ja.
Ja, das ist ja, und guck mal, das ist zum Beispiel auch sowas, habe ich so, jetzt wo ich wieder mehr auf der Errichterseite auch bin, auch festgestellt, ist auch für einen Errichter gar nicht so einfach, das richtig einzupreisen. Ne? Also gerade wenn ich so über Einheitspreise, Leistungspositionen abrechne, dieser ganze Verwaltungsaufwand, ne? Ich sag mal, hast du ein kleines Bauvorhaben, Holzbau, Kita und du hast da 10 Shots zu bauen oder 15 Stück. Aber der Aufwand, der da in der ganzen Doku mit Fotos, mit ÜE, mit Stellungnahme vielleicht und wo ist denn hier der Nachweis für das Bauteil? Ach, hast du nicht? Ja, und ne, also da bist du auf einmal ruckizucki, ja, 10, 15, 20 Stunden als Bauleiter oder Projektleiter beschäftigt, um im Hintergrund halt diese ganzen Nachweise zu führen und zusammenzuhalten, die du halt vielleicht in der Ursprungskalkulation für deine Preise gar nicht bedacht hast. Und wenn du sie bedenkst, kriegst du den Auftrag nicht, weil du bist viel zu teuer.
Ja. Lass uns da nochmal reingehen. Doku ist wichtig, haben wir verstanden. Wie sollte jetzt eine saubere Dokumentation im Sinne der späteren Nachvollziehbarkeit aufgebaut sein? Was gehört denn mindestens hinein?
Ja, genau, also das ist super, ne? Ich brauche das Brandschutzkonzept. Ist ja meistens so dann im Holzbau, ne? Also typisches Anwendungsbeispiel ist eben klassisch die Kita, ne? Das ist so eins der Holzbauprojekte, was ich am häufigsten gesehen habe. Und da auf jeden Fall das mit einer weiterführenden Dokumentation zu den Bauteilnachweisen mit entsprechenden Zeichnungen dazu. Das Wichtigste aber ist eben wieder immer wieder der Fokus auf diesen zentralen Nachweis, der schriftlich geführt ist von irgendeiner dazu berechtigten Person, die beurteilen kann, wie ist der Aufbau und die dafür unterschreibt, dass das Feuerhemd, Hochfeuerhemd, feuerbeständig, whatever ist, mit dem bestimmten Aufbau. Und wenn ich das habe, dann kann ich natürlich auch von meinem Errichter verlangen, dass er halt eben, ich würde es, also ist eine Frage, ich würde es für mich als Errichter immer selbst dazu machen. Sollte man aber auch als Errichter immer darüber nachdenken, dass das auch eine Leistung ist, also dieses Thema Fotos vorher, nachher, weil ist auch für den Auftraggeber wichtig. Bin ich der Meinung, aber muss auch bezahlt werden, weil auch dahinter steckt Aufwand. Vernünftiges Foto zu machen, auf dem das Schottschild lesbar ist, ne? Sowohl vorher, gut ohne Schottschild, aber dann danach mit Schottschild, dass die Leistung erkennbar ist, ist gar nicht so einfach. Und auch das muss verwaltet werden. Das muss irgendwo eingepflegt werden. Dann will der eine Excel-Tabelle mit irgendwelchen Raumbeschreibungen und so. Ne, das sind hier diese ganzen Minuten, die irgendwo im Preis schlussendlich nicht mit drin sind. Von daher finde ich, spricht da nichts auch dagegen, sich auch diese Leistung bezahlen zu lassen, weil es ja auch Mehrwert für alle am Bau beteiligt bietet, gerade auch was den späteren Betrieb anbelangt. Auch so Nachweisführung für unberechtigte Nachbelegung, gerade bei Elektroschrotts und so, kommt immer wieder vor. Hast du ordentliche Fotos von der Ausgangssituation, kann man immer sowas gut nachweisen. Und dann halt eben entsprechend darauf zu achten, ein ordentliches Schottschild. Ja? Richtig ausgefüllt. Also auch da, Stefan, glaubst nicht, wie oft es daran scheitert, dass da irgendwo ein Kreuz fehlt. Ich sehe offensichtlich, okay, ne, sind wir mal wieder bei Flamro, weil ich mich da sehr gut auskenne. Ich sehe, ja, okay, das ist halt ein Weichschott. Vermutlich das Flamotec Kombi 90. Und dann fehlt das Kreuz. Ja. Ist halt schon eigentlich ein Schott, das nicht nach Zulassung errichtet ist, weil danach am Geschmack erkennst du es nicht mehr, welches Beschichtungssystem das ist. Und also, dass man da sorgfältig vorgeht, ordentliches Foto, ordentliches Schottschild, dann eine vernünftige Übereinstimmungserklärung mit der entsprechenden Anlage, im besten Fall immer eine Stellungnahme vom Zulassungsinhaber. Das ist so das, was auf Errichterseite so die vier Eckpfeiler sind von einer vernünftigen Doku, mit der ich auch als Auftraggeber gut für den späteren Betrieb auch diese besondere Situation eines Holzbauprojektes und späterer Betrieb eines Gebäudes in Holzbauweise dieser Sache gut Herr werden kann, weil du weißt ja, so ein Gebäude lebt, Nachbelegung, Nachinstallation sind immer ein Thema. Gegebenenfalls auch so Thematiken wie Wasserschäden und so weiter. Ich muss immer wissen, was das für ein Schottsystem ist. Deswegen ist das da ganz wichtig. Aber auch da wieder leben und leben lassen, ne? Es ist halt eine besondere Anforderung für den Errichter und da finde ich es auch nicht verkehrt, wenn man so detailliert und sorgfältig dokumentiert, für diese Dokumentation auch ein entsprechendes Entgelt zu erwarten, weil Holzbau, sobald es halt eben nicht Schema F Standardbauteile sind, wie wir es schon besprochen haben, hast du danach oder im Bauablauf immer mehr Redebedarf. Es gibt immer mal ein, zwei Baubesprechungen mehr. Es ist immer noch mal fünf E-Mails mehr zu schreiben als vielleicht beim anderen Bauvorhaben. Also das ist so, wenn ich das habe, ne, diese eine Säule Auftraggeberseite, vernünftiges Brandschutzkonzept, vielleicht sogar schon mit dem Hinweis auf den Holzbau, mit den entsprechenden Referenzen in den Nachweisen und auf der Errichterseite habe ich diese vier Säulen der Dokumentation eingehalten, dann sage ich mal, bist du schon unter den oberen 3% am deutschen Markt, was so Abschottung im Holzbau und Dokumentation in solchen Holzbauprojekten angeht.
Mensch, mega. Meine letzte Frage, Tim. Welche Empfehlungen würdest du den Planern Ja, und auch den ausführenden Errichtern geben, um bei Abschottung in Holzbauteilen frühzeitig rechtssicher zu agieren und spätere Diskussionen mit diesen Prüfsachverständigen und den Behörden ja komplett zu vermeiden am besten.
Ja, ist wie in jedem anderen Projekt auch am Ende des Tages Bewusstsein zu haben für Brandschutz. Daran mangelt es aus meiner Sicht ganz häufig. Die sind mehr damit beschäftigt, so viele Leitungen wie möglich in so viele kleine Öffnungen wie möglich reinzuknallen, damit bloß 0,236 Quadratmeter mehr Wohnraum bei rausspringen. Ist halt leider so, beziehungsweise die Auslegung von Schächten irgendwie noch dreimal durchzuwürfeln, um zum Schluss die für den Brandschutz komplizierteste Lösung zu schaffen. Also einmal dieses Bewusstsein. Und was ich wirklich gerade in der Planungsphase, wo ich nur zu raten kann, was mittlerweile alle großen Hersteller haben, die entsprechenden Key-Accounter, Planerberater zu kontaktieren. Also es gibt ja nicht nur die, sage ich mal, Grassroots-Vertriebler, die den kleinen Handwerksbetrieben zur Seite stehen oder auch die Händler versorgen, sondern jeder große Hersteller hat mittlerweile auch Vertriebspersonal im Bereich Planer, Architektenberatung, die daraufhin natürlich auch weitergehend geschult sind, beziehungsweise dann eben auch direkten Draht haben in so Abteilungen wie den technischen Support bei Flamro. Und die würde ich einfach konkret ansprechen, weil ich sag mal, es braucht ja nur eins, das Bewusstsein dafür. Und ich muss es selber nicht wissen, aber ich muss wissen, wen ich fragen kann. Und die sind immer bereit, einem da mit Rat und Tat, gerade bei solchen komplizierten Projekten, zur Seite zu stehen. Die haben in der Regel selbst eine Fachplaner- bzw. Sachverständigenausbildung für baulichen Brandschutz, plus haben dann eben im Backend da auch den direkten Zugriff auf die entsprechenden Fachabteilungen. Also das ist Gold wert. Da, wenn ich daran nur dran denke, da habe ich schon viel getan.
Tim, ich sag mal einfach vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich weiß, wenn ich morgen ein Thema habe mit Abschottung in Holzbau, dann rufe ich dich an.
Immer gerne. Also dafür sind wir ja da. Ne? Wir jetzt als Errichter von Abschottungssystemen, wir können ja auch nur, sag ich mal, die frohe Kunde des Brandschutz im Holzbau verbreiten, um einfach die Leute dafür zu sensibilisieren, um auch ein bisschen um Verständnis für uns zu werben. Ne? Weil wir stellen ja diese ganzen Fragen nicht, um die Auftraggeber zu ärgern. Wir wollen ja nur, dass es für alle irgendwie rechtlich vernünftig abläuft. Wir wollen uns selber schützen, aber auch unsere Auftraggeber. Und von daher danke ich dir, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mal ein bisschen detaillierter über das Thema zu sprechen, weil es aus meiner Sicht halt super wichtig ist. Und Holzbau kommt jetzt auch wieder richtig doll. Also das merken wir, du siehst es auch auf LinkedIn, ja. Ne, selber auch. Ich sehe es an den Anfragen, die bei mir landen. Also Holzbau kommt, ist auch super, ist ein toller Baustoff, sowohl energetisch als auch brandschutztechnisch klasse. Und jetzt haben wir ja so ein paar Details beschrieben. Ich denke mal, da war für jeden was mit dabei, was er da mitnehmen kann. Und im Zweifelsfall, wenn ich noch eins mitgeben kann, fragt die Hersteller. Die Hersteller wissen, was sie tun, die kennen ihre Systeme, meldet euch bei denen. Egal, ob ich Planer, Errichter bin und so weiter, so machen wir es ja im Endeffekt auch. Wenn wir nicht weiterkommen, fragen wir den Zulassungsinhaber. Und da hat man schon ganz viel gewonnen, sowohl in der Planungsphase als auch in der Ausführungsphase, wenn man sich da ein bisschen dran hält.
Das sagte Tim Neubacher von SVT Brandschutz GmbH aus Hamburg. Vielen lieben Dank.
Total gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Bis dann. Tim, danke. Tschüss.
Tschüss.